Einen Moment. So, jetzt hören wir mich. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier im Kepler-Salon. Ich bin etwas zu laut, wie man gerade gesagt. Okay, ich versuche normal weiter zu sprechen, damit man es richtig einrichten kann. Herzlich willkommen im Kepler-Salon an diesem Montagabend im Zeichen eines technisch-naturwissenschaftlichen Themas heute. Ich darf herzlich begrüßen unseren Gast des Abends, Herrn Professor Andreas Springer. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Danke. Bevor wir zum Thema des heutigen Abends kommen, einige organisatorische Themen. Sie kennen den Ablauf, Sie kennen das Format. Es gibt Barbetrieb, der hat geöffnet. Sie können jederzeit nach hinten gehen und Ihre Bestellung aufgeben. Der Abend wird audiomäßig aufgenommen. Eine Audiodatei wird in den nächsten Tagen auf der Homepage des Kepler-Salons für einen Download verfügbar sein. Sie wissen, dass Sie diese Veranstaltung heute bei freiem Eintritt besuchen können und dafür danken wir unseren Subventionsgebern, der Stadt Linz, dem Land Oberösterreich, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein, dem Verein der Freunde des Kepler-Salons. Sie können Mitglied werden. Dort hinten liegen Anmeldeformulare auf und damit können auch Sie den Verein unterstützen und die tolle Arbeit des Kepler-Salons in Zukunft unterstützen. Ja, zum Thema des heutigen Abends. Zu unserem Gast, Professor Andreas Springer. Er wurde 1966 in Linz geboren, studierte im Diplomstudium Elektrotechnik an der TU Wien, dissertierte und habilitierte sich an der Johannes Kepler-Universität, zunächst am Institut für Mikroelektronik, später am Institut für Nachrichtentechnik, leitet das Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme und ist seit kurzem oder wird demnächst einer der ist Mitarbeiter und Sprecher des Bereichs Wireless Systems im Austrian Center for Competence in Mechatronics. Das Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme beschäftigt sich mit Mobilfunksystemen in sämtlichen Ausführungen, also nicht nur das, was man jetzt im Smartphone nutzt, sondern auch andere Systeme, beschäftigt sich, wie kann man die zur Verfügung stehende Bandbreite dort optimal nutzen, wie kann man Sender und Empfänger optimieren, wir werden dazu heute mehr hören. Auch die spannende Frage, mir ist sie spannend, in Erinnerung geblieben, wie kann man Systeme so weit miniaturisieren, dass sie Aufgaben zum Beispiel im Körper erfüllen. Und vor kurzem wurde auch ein Christian-Doppler-Labor, und zwar das Christian-Doppler-Labor für digital gestützte Hochfrequenztransceiver in zukünftigen mobilen Kommunikationssystemen gegründet. Und Professor Springer ist einer der Leiter dieses CD-Labors. Ja, so viel zur Einführung. Ich darf Sie bitten, uns über die Zukunft und Zukunftsperspektive von Mobilfunksystemen zu unterrichten. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Sonnleitner. Nochmal herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung und danke an die Veranstalter für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Danke auch für die Einführung zu meiner Person. Ja, ich werde also versuchen, zu diesem Thema die Zukunft der Mobilkommunikation ja einige Gedanken zu bringen. Ich hoffe, es gelingt mir, der Spagat zwischen ja, Technik so zu erklären, dass sie allgemein verständlich ist. Im Zweifelsfall müssen Sie mich halt in dem Frageteil dieser Veranstaltung dann auf den Boden der Realität zurückholen. Zum Thema die Zukunft der Mobilkommunikation. Warum sprechen wir über die Zukunft der Mobilkommunikation? Jeder hat sein Telefon, sein Mobiltelefon. Und Sie sehen hier schematisch dargestellt so die Entwicklung von der Anfangszeit der Mobiltelefonie bis heute. Und ich habe Ihnen eines der ersten Mobiltelefone mitgebracht. Das hat man also früher unter mobil verstanden. Ja, Sie konnten das mitnehmen und wenn es nicht zu weit war, auch mit der Hand tragen. Ansonsten war es im Auto. Falls jemand von Ihnen Hochfrequenztechniker ist, der wird sich nicht satt sehen können an dieser Technik. Das ist alles metallisch, mit metallischem Gehäuse umschlossen. Das ist analoge Mobiltelefonie, so wie man das in den Anfängen dieser Technik gemacht hat. Und das war also was entweder für Personen, die sehr, sehr wichtig waren, oder wie dieses Telefon, das ist also von einer Automobilwerkstätte angeschafft worden, um die Flotte der Servicetechniker auszustatten, damit man die dorthin schicken konnte, wo der Unfall passiert ist und damit die auch von unterwegs zurückrufen konnten. Und dieses Telefon, das hier am Tisch liegt, das ist wahrscheinlich so im Bereich 1985 bis 1990 produziert und genutzt worden. Und das, was wir unter Mobiltelefonie verstehen, das hat so 1990 begonnen mit dem System der zweiten Generation, wie das damals genannt wurde, mit dem GSM-Telefon. Und das ist auch das Telefon, das Sie hier ganz links auf den Folien sehen. Also das sind die ersten 3 bis 4 sind also so GSM-Telefone. Die Frage ist jetzt, wann nahezu jede Person so ein Mobiltelefon hat, was brauchen wir in Zukunft noch? Weil mehr als ein Video gleichzeitig schauen, ist irgendwie nicht notwendig oder auch nicht sinnvoll machbar. Bevor ich auf die Frage antworte und da ein bisschen Ausführungen gebe, möchte ich die Gelegenheit ganz kurz nutzen, nur die Einführung vom Herrn Sonnleitner ein bisschen zu ergänzen. Er hat schon erwähnt, das Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme, von dem ich komme. Wir haben 2 Abteilungen, die Nachrichtentechnik. Dazu hören Sie von mir heute einiges, speziell zum Thema Mobilkommunikation. Es gibt aber auch noch meinen Kollegen, den Andreas Stelzer, der macht Radarsysteme, im Moment speziell Radarsysteme für Kraftfahrzeuge. Also das, was Sie, je nachdem, welches Auto Sie gerade fahren, wenn es also eine Oberklasse Mercedes ist das schon eingebaut. Wenn es ein VW Polo ist, dann wird es noch 2-3 Jahre oder 4 Jahre dauern, bis das auch in dieser Autogröße verbaut ist. Das ist also das, was wir in der Forschung machen. Was wir in der Lehre machen, ist, wir unterrichten Nachrichtentechnik, Hochfrequenztechnik, Elektrotechnik im Studium der Mechatronik und im Studium der Elektronik und Informationstechnik. Das ist ein relativ neues, so neu ist es gar nicht mehr, seit 2008 bestehendes Studium an der JKU, wo wir die Elektronik mit der hardwarenahen Informatik verbinden. Zurück zum Mobilfunk. Es gibt aktuell ca. 7,5 Milliarden SIM-Karten auf der Welt. Das heißt 7,5 Milliarden Telefone, die in irgendeiner Art und Weise per Funk miteinander kommunizieren. Und es gibt ungefähr 5,1 Milliarden Nutzer. Ja? Das heißt, viele Personen haben mehr als eine SIM-Karte, zum Beispiel wenn sie ihr Telefon betreiben und auch gleichzeitig ihr Tablet, dann bedeutet das, sie haben wahrscheinlich auch in ihrem Tablet so eine SIM-Karte. Deswegen gibt es also zumindest in Europa, in den USA mehr SIM-Karten, also mehr aktive Mobilfunkverbindungen, als es Personen gibt. Ja, und Sie sehen das hier auf der Folie aufgeschlüsselt nach Regionen, und das umfasst natürlich im Moment, also inzwischen die ganze Welt, auch die weniger entwickelten Länder. Dort ist es sogar so, dass man sagen kann, dass die Mobilfunktechnik wesentlich wichtiger ist als das klassische Telefon über das Kabel, weil dort nie so eine Infrastruktur bestanden hat wie bei uns. Ja, dort ist also die Möglichkeit, mit anderen über die Ferne zu kommunizieren oder ins Internet zu gehen, ist erst durch die Mobilkommunikation entstanden. Auf diesem Bild hier ist, ich hoffe, Sie können es ein bisschen sehen, diese Mobilfunkverbindungen sind aufgeschlüsselt nach sogenannten Standards. Wenn Sie auf Ihr Mobiltelefon schauen, dann sehen Sie da meistens am Display verschiedene Symbole und da steht dann oft 2G, 3G oder H+. Was für LTE dort steht, weiß ich nicht, nachdem ich selbst noch ein altes Telefon habe, das diesen Standard noch nicht kann. Also Und das bedeutet nichts anderes als die Art und Weise, wie Ihr Mobiltelefon mit der Basisstation kommuniziert. Das hat begonnen, wie schon erwähnt, mit GSM. GSM ist heutzutage in sehr, sehr vielen Ländern der Erde praktisch überall verfügbar. Die nachfolgenden Standards, der Standard dritter Generation, der Standard vierter Generation, der gerade aktuell ist, den man auch LTE nennt, die sind je nach Land noch nicht so verbreitet wie GSM. Und das, was man auf dieser Folie sieht, ist der blaue Teil, das ist GSM, der dunkle lila Teil, das ist 3G oder auch UMTS, und das grüne ist das, was man LTE nennt, also den Standard vierter Generation. Und Sie sehen dann ganz rechts, das ist dann auf der X-Achse sind die Jahre aufgetragen, das ist die Vorhersage für 2020. Das soll dann ein Mobilfunksystem der fünften Generation funktionieren oder in Betrieb gehen. Und der wichtige Punkt hier ist, den man auf den ersten Blick so nicht bedenkt: Ihr Mobiltelefon muss alle diese Standards unterstützen. Und zwar ohne, dass Sie das irgendwie merken, ohne dass Sie das selbst umschalten müssen. Das heißt, wo immer Sie telefonieren, je nachdem, wie die Infrastruktur in diesem Land, in dieser geografischen Region ist, muss Ihr Telefon sich einstellen auf den jeweiligen Standard. Ja, weil wenn Sie in einem Land sind, das noch weniger entwickelt ist, dort gibt es vielleicht nur unter Anführungszeichen GSM. In einer Stadt wird es UMTS und LTE geben. Wenn Sie weiter weg in weniger dicht besiedelte Gebiete fahren, dann gibt es dort wahrscheinlich LTE noch nicht. Und alles das muss funktionieren, ohne dass Sie als Benutzer irgendwie dran denken müssen. Ja, das wäre also viel zu umständlich, viel zu kompliziert, das könnte man niemandem zumuten. Und das ist eine der Schwierigkeiten, die also wir in dem erwähnten CT-Labor bearbeiten und wo wir also immer noch forschen müssen, um hier Funkchips zu entwickeln, Methoden für diese Funkchips, Technologien, damit das trotz dieser Komplexität funktioniert, ja, dass also Ihr Telefon das automatisch erkennt und umschalten kann. Es ist nicht die einzige Schwierigkeit. Eine andere Schwierigkeit ist auch, dass in verschiedenen Ländern der Erde diese Funkkommunikation in verschiedenen Frequenzen, in verschiedenen Frequenzbändern funktioniert. Das hat damit zu tun, dass wer in einem Land auf welcher Frequenz senden darf, das ist eine hoheitliche Aufgabe. Ja, das bestimmt die jeweilige Regierung. Das kommt ein bisschen aus dem Militärischen, weil das Militär natürlich kommunizieren muss, ungestört kommunizieren muss. Genauso gut die Polizei, ja, aber genauso gut irgendwie zum Beispiel heutzutage Energieversorgungsunternehmen, die haben also auch Interesse, dass sie die Kraftwerke per Funk zum Beispiel erreichen. Und deswegen ist geregelt, wer in welchen Frequenzbereichen was tun darf. Und wenn Sie jetzt ein System entwickeln wollen, das weltweit funktioniert, dann ist es unter Umständen sehr schwierig, weil ein Frequenzbereich, der vielleicht in Europa frei ist, in den USA aber nicht frei ist, weil dort die Meteorologen zum Beispiel ihr Wetterradar betreiben oder in Australien die Polizei ihr Funksystem aufbaut. Das heißt, die Chips müssen also in der Lage sein, nicht nur die verschiedenen Funksysteme, die Signale so zu erzeugen und zu empfangen, dass sie den Standards entsprechen, sondern das auch in verschiedenen Frequenzen tun. Wozu gibt es überhaupt diese verschiedenen Standards? 2G, 3G, 4G? Naja, begonnen hat es damit, dass jeder telefonieren kann und dass jeder SMS schreiben kann. Heutzutage will jeder und jede ins Internet. Und wenn man sich anschaut, welche Anwendungen, wie viel Datenvolumen produzieren, dann ist es hier auf dieser Folie dargestellt. Der kleine Kreis ist das, so wie es jetzt ist, und der große Kreis ist, so wie es für 2022 prognostiziert wird. Und die Farben deuten wieder an, also das Lila, das ist Video, das sind die Daten, also die Datenübertragung, die Videos weltweit beanspruchen. Und Sie sehen das hier in sogenannten Exabytes pro Monat. Ich werde es gleich versuchen zu entschlüsseln. Im Wesentlichen heutzutage 50% des Datenverkehrs, der im Schnitt erfolgt, mobil, sind Videos. Das heißt, wenn meine Kinder auf YouTube mehr oder weniger sinnvolle Videos sich ansehen, ja, dann trägt es zu 50% vom Datenverkehr bei. Der Ursprung der Mobiltelefonie, die Sprache, wenn Sie so mit jemandem telefonieren, dann ist es inzwischen nur mehr dieser schmale gelbe Streifen. Ja, das ist also vielleicht, das ist deutlich weniger als 10%. Aber damit hat GSM begonnen. Ja, und um Sprache zu übertragen, braucht man, also das ist einfacher, man braucht weniger Datenrate als Videos zu übertragen. Und deswegen, das ist also eine Motivation, warum diese verschiedenen Standards entwickelt wurden. Nur ganz kurz noch zu den Zahlen. Ich habe das versucht aufzubereiten. Wie gesagt, heutzutage werden pro Monat ungefähr 8,5 Exabytes übertragen, mobil. Und 2022 sollen das 69 Exabyte sein. Ein Exabyte ist, da musste ich selbst nachschauen, ein Einser mit 18 Nullen, also 10 hoch 18. Und das ist einigermaßen unvorstellbar. Wenn man annimmt, dass ein Spielfilm in HD-Qualität ungefähr 8,5 Gigabyte hat, dann kann man das nämlich schön dividieren. Das stimmt vielleicht nicht hundertprozentig, aber so ungefähr. Also ein Spielfilm in HD-Qualität, dann bedeutet das, dass im Moment pro Monat 1000 Millionen Filme in HD-Qualität übertragen werden. Also die Datenmenge, die 1000 Millionen Filmen entspricht. Ja. Man muss sich vorstellen, es sind immerhin 5 Milliarden Menschen mit Mobilfunkgeräten. Ja, und wenn die Video schauen, wie man sieht, offensichtlich ist das die wichtigste Beschäftigung am Mobiltelefon, dann kommt diese Datenmenge zustande. Wenn wir jetzt, das ist eine Folie, die ich von unserem Kooperationspartner Intel mir erlaubt habe, mir auszuborgen. Wenn man sich die Standardentwicklung anschaut, links 2G, GSM, heutzutage 4G, in fünf Jahren ungefähr 5G, dann ist es immer darum gegangen, mehr Datenmenge in derselben Zeit zu übertragen. Also umgelegt aufs Auto immer schneller zu werden. Naja, und irgendwann einmal ist diese Geschwindigkeit, aber, naja, wie soll man sagen, nicht mehr wirklich sinnvoll nutzbar. Ja, wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon, vielleicht auf dem Tablet, ein Video in HD anschauen, dann können Sie vielleicht nur in 4K HD anschauen, aber das ist wahrscheinlich auf dem Display gar nicht mehr sichtbar. Ja, und mehr als ein Video anzuschauen, macht auch keinen Sinn. Also warum brauchen Sie noch mehr Daten? Ja, das war die logische Konsequenz, wenn man das so fortschreibt, 2G, 3G, 4G, 5G, alles immer schneller. Für 5G soll es auch noch schneller werden. Ja, das sind aber eher einige wenige Anwendungen. Stellen Sie sich vor, ein Chirurg, der nicht im Operationssaal sitzt, sondern auf seinem Schreibtisch, weil die Operation irgendwo in einem entfernten Land stattfindet und dieser Chirurg ist gerade die Kapazität oder der Experte, der das am besten kann. Und der kann dann so über die Ferne operieren. Der hat in seinem Büro einen Roboter. Und alles, was der macht, wird also übertragen in den tatsächlichen Operationssaal. Dort steht der richtige Roboter, der dann tatsächlich die Operation durchführt. Für sowas braucht man wirklich noch schnellere Übertragungssysteme. Aber sonst liegt der Fokus, wenn wir zum nächsten Standard gehen, nicht auf immer nur schneller, sondern auf immer mehr Anwendungen. Ja, bisher ist es darum gegangen, Sprache zu übertragen, Text zu übertragen, Videos zu übertragen. Und das nächste ist neue Anwendungen. Und das ist auch so ein Versuch, das darzustellen, was also die 5G, die Vision sein soll. Das immer schneller haben wir gerade abgehandelt mit dem Beispiel an dem des Chirurgen. Der zweite Kreis, den Sie auf dieser Folie hier sehen, da steht 7 Billionen auf Englisch dort, auf Deutsch übersetzt wären das 7 Milliarden. Ja. Also es wären noch ein paar mehr Menschen, aber ja, vielleicht wären es 8 Milliarden. Da ist nicht allzu viel Wachstum zu erwarten. Aber der dritte Kreis, dort steht dann 7 Trillionen. Ja, da gibt es jetzt eine sehr große Bandbreite von Zahlen, die genannt werden. Eine andere Zahl, die ich da öfters gehört habe, ist 50 Milliarden. Also nicht nur Telefone und Tablets und Notebooks, sondern Dinge des täglichen Lebens. Der Kühlschrank, die Kaffeemaschine, der Cola-Automat, der Temperatursensor, was auch immer. Also Dinge des täglichen Lebens, die damit ausgestattet sind. Dazu möchte ich später noch ein paar Worte sagen. Ein wichtiger Punkt ist auch in der Weiterentwicklung der Funktechnologien dafür ist, dass das nach Möglichkeit mit sehr wenig oder so wenig Energie als möglich erfolgen soll. Ja, jeder ärgert sich, wenn der Akku des Mobiltelefons schon wieder leer ist. Aber sie sind zumindest meistens in der Lage, das wieder aufzuladen. Wann aber jetzt der Temperatursensor ihrer Heizungssteuerung am Wochenendhaus, das 200 Kilometer weit weg ist, wann dem die Batterie ausgeht, dann ist das schlecht, weil wenn sie dann am Wochenende hinfahren, dann ist das Wochenendhaus kalt, weil der Temperatursensor nicht funktioniert hat. Ja, und der auch per Funk funktionieren soll. Das ist ein Aspekt, das zum Thema Energie. Und der zweite Aspekt ist natürlich, Energiesparen ist grundsätzlich ein Thema, wobei man dazu sagen muss, die großen Energiemengen im Vergleich zum Transport zum Beispiel haben wir in der Mobilfunktechnik nicht. Trotzdem sind natürlich die Netzwerkbetreiber bemüht darum, ihre Basisstationen mit so wenig Energie wie möglich zu betreiben, weil das schlicht und ergreifend Geld kostet. Ja, die meisten Netzwerkbetreiber haben also nicht den Antrieb, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um die Welt zu retten, sondern um Kosten zu sparen. Aber wenn das Kostensparen auch die Welt rettet im Sinne von weniger Energieverbrauchen, dann ist das zumindest ein guter Nebeneffekt. Der letzte Kreis oder das letzte Symbol, das hier dargestellt ist, da steht Null Latency und Latency ist die Bezeichnung in der Technik für Verzögerungszeit. Und da sind wir bei einer weiteren Anforderung oder einer weiteren neuen Anwendung. Der Mobilfunk zwischen Mobiltelefonen funktioniert sehr gut. Wo der Mobilfunk noch kaum funktioniert, ist in Maschinenhallen. Zwischen Robotern, zwischen führerlosen Transportfahrzeugen, zum Beispiel in der Voestalpine, eine Waldstraße, ja, da sind alle Sensoren und Antriebe verkabelt. Wenn Sie aber Sensoren per Funk anbinden könnten, dann könnten Sie zusätzliche Informationen gewinnen, weil Sie dann Sensoren wo anbringen können, wo Sie kein Kabel hinlegen können. Und wenn das aber in einer Industrieanlage funktionieren soll, Ihr Mobilfunksystem, dann muss das zu 100% zuverlässig funktionieren. Wenn Sie mit einem Freund oder einer Freundin telefonieren und die Verbindung reißt ab, dann ist das ärgerlich, aber üblicherweise nicht lebensbedrohlich oder sonst irgendwo kritisch. Wenn das in einer Industrieanlage passiert, ja, am Hochofen, ja, oder der Tiegel, der gerade das flüssige Eisen bei der Strangussanlage hineinleert und die Funkverbindung funktioniert nicht, ja, dann ist plötzlich fließen 30 Tonnen flüssiges Eisen daneben. Das ist also dann wirklich ein großes Problem, große Gefährdung. Und dort müssen, wenn man Funksysteme einsetzen will, und das will man, ist noch viel Arbeit notwendig, die Systeme wirklich so weit zu bringen, weil dort, wie gesagt, die Anforderungen viel strenger sind. Das heißt, die Vision ist irgendwie, das Bild ist glaube ich auf die Entfernung nicht so gut zu erkennen, dass man die Funksysteme, dass man diese Beschränkung auf ihr Mobiltelefon, auf ihr Notebook, auf ihr Tablet, dass man die sozusagen aufhebt und Funksysteme mehr oder weniger nahezu überall einsetzt, in der Industrie, im Gesundheitsbereich. Ja, da gibt es also auch viele potenzielle Anwendungen, nicht nur, dass wenn Sie trainieren, dass Ihre Daten per Funk übertragen werden, sondern ja, in der Pflege, in der Betreuung älterer Personen, wann also es da über Funk eine, also Überwachung klingt jetzt ein bisschen problematisch, aber ist in dem Fall vielleicht das richtige Wort, wann ältere Personen, die vielleicht schon etwas verwirrt sind, wenn man die vernünftig auf sensible Art und Weise so überwachen kann, dann kann man denen mehr Freiheit geben, ja, ohne dass man da Pflegepersonal unmittelbar sofort einsetzen muss, sondern das Pflegepersonal dann zum Beispiel nur dann einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Andere Anwendungen, Funksystemen in Städten, ja, in Linz ist das Thema Stau ein großes, jetzt ist da eine neue App herausgegeben worden, wenn man da noch Verkehrssensoren einbindet und in so eine Stadtinfrastruktur integriert, dann ist es da auch möglich, viel, viel mehr Informationen zu gewinnen und dann zum Beispiel Verkehrsströme zu steuern, so dass weniger Energie verbraucht wird, dass die Leute schneller ans Ziel kommen. Ja, und den Funk in der Industrie habe ich schon erwähnt. Diese ganzen Anwendungen, die ich versucht habe, kurz zu skizzieren, erfordern jetzt sehr verschiedene Übertragungsarten. Ja, es macht einen Unterschied, ob Sie ein HD-Video übertragen, das sind große Datenmengen, die Sie schnell übertragen müssen, oder ob Sie für Ihre Heizungssteuerung den Temperatursensor draußen abfragen müssen. Ja, das sind nur ganz geringe Datenmengen. Und das unter einen Hut, sprich in einen Funkchip zu bekommen, ja, in ein Übertragungsverfahren, das man so anpassen kann, das ist das große Thema für 5G. Und für unsere Forschung hier in Linz ist es das Thema, ja, wie kann man den Firmenpartner in unserem Fall Intel unterstützen, dass die so einen Chip auch entwerfen und produzieren können, dass der alle die Funktionen, die er haben soll, erfüllen kann. Sie bekommen das wahrscheinlich mit, ja. Neue Telefone, neue Mobiltelefone kommen in einem sehr kurzen Abstand auf den Markt. Ja, es gibt Leute, die kaufen sich jedes Jahr ein neues Telefon, immer wenn das neueste, wenn ihr Hersteller wieder eine neue Version herausbringt. Und das bedeutet umgekehrt für die Hersteller, die die Chips produzieren, die müssen auch so im Jahresrhythmus typischerweise einen Chip herausbringen, der bei weniger Stromverbrauch mehr Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellt, ganz grob gesprochen. Ja, und macht das Ganze sehr kompliziert. Man muss auf der einen Seite die alte Funktionalität behalten, neue Funktionalität hineinbringen, und wenn Sie sich vorstellen, dass an so einem Chip, das sind also dann so 2x2, 3x3 cm große Bausteine mit vielen Millionen Transistoren da drinnen, an denen arbeiten ungefähr 100 bis 300 Leute 2 Jahre lang. Ja, und all die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, da versuchen wir also in unserer Forschung ein bisschen zu unterstützen. Eine Anwendung habe ich noch nicht erwähnt. Halt, das werden wir überspringen aus Zeitgründen. Eine Anwendung habe ich noch nicht erwähnt. Das ist das automatisierte Fahren, manchmal bei uns auch als autonomes Fahren bezeichnet. Ich würde sagen, autonomes Fahren ist der falsche Ausdruck, weil das, was Sie machen, das ist autonomes Fahren, hoffe ich zumindest. Sie fahren für sich selbst mit Ihrem Auto. Wenn das Auto mit Ihnen fährt, dann würde ich das nicht als autonom bezeichnen, sondern als automatisiert. Das ist das Fernziel. Und Sie alle, nehme ich an, haben schon von dem Google Car gehört, und alle großen Autofirmen, die machen dasselbe. Autos mehr oder weniger autonom, also autonom im Sinne des Auto fährt selbst, fahren zu lassen. Die Autos sind vollgestopft mit Sensoren, nehmen die Umgebung wahr und errechnen daraus, ja, wie muss das Lenkrad gedreht werden, wann muss ich auf die Bremse steigen oder wann muss ich aufs Gas steigen. Und wenn man das jetzt kombiniert damit, dass Autos miteinander kommunizieren, ja, und zwar nicht, dass der eine Fahrer den anderen anruft über das Mobiltelefon, und das geht übers Netz, also über die Basisstation, sondern die Autos können direkt miteinander kommunizieren, dann geht vieles im Bereich automatisierten Fahren besser. weil, ja, wenn das Auto vorne erkennt, da ist ein Unfall passiert, kann das das an die Umgebung weiter funken. Und die Autos dahinter erhalten damit so eine zusätzliche Sensorinformation. Gut, im Interesse der Zeit, das Internet der Dinge, ja, dass also wie viele Milliarden Dinge auch immer miteinander kommunizieren, das Thema habe ich schon kurz abgehandelt. Ich möchte nur am Ende ganz kurz das Thema Funkkommunikation für die Industrie ein bisschen anreißen, weil wir auch hier Forschungsarbeit leisten. Sie sehen hier einen Motorenprüfstand. Es gibt eine österreichische Firma namens AVL, die ist sehr erfolgreich. Die produzieren Prüfstände für Verbrennungskraftmotoren. Und so ein Verbrennungskraftmotor, der wird dann dort eingebaut und wird dann getestet, tagelang. Und da sind sehr viele, bis zu 1000 Sensoren auf einem so einem Motor, wie Sie den im Auto haben. Und wenn jeder Sensor mit einem Kabel angebunden ist, dann ist das ein sehr großer Aufwand. Und wir sind also gerade dabei, mit der Firma das auf Funk umzustellen. Naja, und dort haben wir die Probleme, der Sensor soll klein sein, soll wenig Energie verbrauchen, er soll zuverlässig übertragen, weil ja, die Firma oder der Entwickler oder die Entwickler, die diesen Motor prüfen, die brauchen natürlich alle Daten lückenlos zur Verfügung, um dann auswerten zu können, ob alles so funktioniert wie geplant. Und wenn Sie genau schauen, im rechten Bild ist in der Mitte, ungefähr in der Mitte, ist so ein blaues Teil mit schwarzen Streifen in der Mitte. Das ist so ein Sensorknoten, der kann funken, der hat einen Temperatursensor angebracht. Und die schwarzen Streifen sind Solarzellen. Ja, und die ermöglichen es bei guter Beleuchtung, dass so ein Sensorknoten tatsächlich ohne Batterie, ohne Ladegerät funktioniert. Ja, und da 10 Mal pro Sekunde einen Messwert aufnimmt und an die Basisstation funkt. Das ist jetzt ein System, das ist kein 5G-System, das ist ein System, das wir selbst entwickelt haben. Aber die Idee wäre natürlich, wenn man so ein 5G-System hat. 5G bedeutet, das ist standardisiert. Ja, Sie können das kaufen von jedem Hersteller und die Basisstation von einem anderen Hersteller und die können trotzdem miteinander kommunizieren. Dann können die Hersteller auch große Stückzahlen erzeugen und das Ganze wird billig, so dass das dann ja, in einer Produktionshalle, in einem Betrieb und auch im Privaten eingesetzt werden kann. Weil das ist, bei den Mobilfunksystemen erleben Sie das, ja, Mobiltelefone sind relativ billig. Das funktioniert deswegen, weil die Hersteller die in großen Stückzahlen erzeugen können, weil die auch weltweit verkaufen können. Gut, und an der Stelle möchte ich jetzt einmal meine Ausführungen hier beenden. Ich habe Ihnen versucht, ein paar Anwendungen zu erklären, als Weiterführung dessen, was wir bisher hatten. Wir haben begonnen mit Sprache, dann immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit zu übertragen. Da sind wir jetzt, glaube ich, im Wesentlichen am Ende sind wir noch nicht, aber das geht langsam in die Sättigung. Das heißt, wir brauchen nicht mehr weniger. Wir brauchen nicht noch mehr Geschwindigkeit, das ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Das, was aber der nächste Schritt sein wird im Bereich Mobilfunk, sind, wir werden viel, viel mehr Anwendungen haben, als nur unter Anführungszeichen Video schauen oder telefonieren. Danke.
Vielen Dank. Ja, danke für die interessanten Ausführungen. Jetzt sind Sie am Zug. Ich bitte um Ihre Fragen. Geben Sie mir ein Zeichen. Sie bekommen nämlich dann ein Mikrofon und dann wird es auch aufgezeichnet. Eine Frage haben wir hier, bitte.
Ja, einen schönen guten Abend. Wenn diese ganzen Daten übertragen werden, dann sind die ja nicht wirklich gerichtet. Wie schaut es dann mit Datensicherheit aus? Also, dass diese Datenübertragungen sozusagen nicht von einem Dritten, Unbefugten quasi abgefangen und für irgendwelche Zwecke, ob jetzt böse oder nicht, verwendet werden können.
Danke. Also die Mobilfunksysteme, die wir jetzt verwenden, 2G, 3G, 4G, die haben alle Verschlüsselungsmechanismen eingebaut, so dass es, also unmöglich traue ich mir nicht zu sagen, aber schwer oder unter Umständen auch sehr schwer ist, für jemanden mit gutem technischen Verständnis und guter Ausrüstung die Datenübertragung zu entschlüsseln. Ja, also wenn Sie mit GSM oder UMTS telefonieren, dann kann das zwar jeder empfangen, nur der Bitstrom, den dann Ihr Empfangsgerät daraus extrahiert, hat für den Empfänger keine Bedeutung. Also da kann man dann das Sprachsignal oder die Sprache nicht herauslesen, es sei denn, der Angreifer oder Abhörer hat einen sogenannten Schlüssel. Und diesen Schlüssel zum Verschlüsseln, das ist aber, ja, da macht man sich bei der Standardisierung viel Gedanken, wie man das realisieren kann, obwohl das ja von Antenne zu Antenne geht und da jeder hören kann. Und das Ganze wird noch viel, viel mehr, also für Sprache und also für die jetzige Mobilkommunikation ist mein Empfinden, ist das kein großes Thema. Ja, bei GSM hat man zwar gezeigt, dass man das knacken kann. Ja, und man wird das auch bei LTE knacken können, weil, ja, das ist wie überall. Wenn die Technik aufrüstet, dann rüstet die andere Seite auch auf. Wo ich glaube, wo das wirklich ganz, ganz besonders wichtig wird und die Akzeptanz sehr viel davon abhängen wird, wie man das Sicherheitsproblem lösen wird, ist zum Beispiel der Temperatursensor für die Heizungssteuerung oder für das Walzwerk. Ja, bei der Heizungssteuerung, okay, das ist unangenehm unter Umständen, wenn sich da jemand hineinhackt, wenn das die Waldstraße ist oder vielleicht Ihr automatisiertes Auto, ja, das ist kritisch. Und dort muss man diesen Sicherheitsaspekt von vornherein mitbedenken beim Systementwurf. Ich bin da selbst nicht der Experte, aber die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, das muss man tun. Und da ist es zumindest das Bewusstsein in der Industrie und in der Wissenschaft da, dass man das tun wird müssen. Aber da ist sicher noch einiges zu tun.
Aber dass ich es richtig verstehe, ist eine Frage softwaretechnischer Natur und nicht hardwaretechnisch jetzt. So, prinzipiell sind die Systeme, wie Sie beschrieben haben, so konzipiert, dass, ja, wie der Kollege gesagt hat, in alle Richtungen abstrahlen und empfangen werden können.
Es ist ein Software-Thema, aber auch ein bisschen ein Hardware-Thema, weil wenn Sie so einen Funksensor haben, der lange halten soll mit seiner Batterie, lange in der Lage sein, seine Daten per Funk zu senden, das Verschlüsseln kostet auch Strom. Das heißt, man muss sich sehr wohl Methoden überlegen, wie man sozusagen mit wenig elektrischem Aufwand, wie man das Verschlüsseln realisieren kann. Aber es ist primär ja eine Frage der Software bzw. der Algorithmen. Das ist richtig.
Danke. In der zweiten Reihe, bitte.
Guten Abend. Ich hätte eine Frage bezüglich des Fortschritts, also wie sich das noch weiterentwickeln wird, also nach 2020, hängt das davon ab, wie weit wir noch die Transistor noch verkleinern können, oder ist schon ein Nachfolger oder ein Ersatz für Silizium schon in Aussicht?
Ja, guter Punkt. Also versuche ein bisschen auszuholen, dass das mit der Mobilfunktechnik so gut funktioniert hat und die Technologie innerhalb kürzester Zeit eine weltweite Verbreitung gefunden hat, liegt nicht nur daran, dass es ein Grundbedürfnis befriedigt, dass Menschen miteinander kommunizieren, sondern auch, dass man das elektronisch umsetzen konnte. Das, was Sie heute in der Tasche in Ihrem Mobiltelefon tragen, war vor 30 Jahren ja ein Computer, der wahrscheinlich nicht einmal in diesem Raum gepasst hätte. Das funktioniert deswegen, weil die Transistoren immer kleiner werden. Er wird seine physikalischen Grenzen erreichen. Wann genau, bräuchte man Physiker, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, vielleicht 10 Jahre, dann kann man Transistoren nicht mehr kleiner machen und dann, wenn uns dann nicht was Neues einfällt, dann werden die neuen Telefone nicht besser sein als die alten. Das heißt, die werden nicht noch schneller rechnen können, noch mehr Speicher haben und noch schneller Daten übertragen können. Was die Nachfolge dieser Silizium-basierten Transistoren, aus dem macht man das heute, sein wird, das weiß ich selbst noch nicht. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher, dass es was geben wird. Die Physiker forschen mit Hochdruck daran. Aber soweit ich das überblicken kann, sind wir noch nicht so weit, dass man sagen kann, welche Technologie das sein wird. aber ich gehe davon aus, dass es was geben wird. Wie das dann, was das dann für einen Einfluss auf die Mobilfunktechnik haben wird, das ist schwer zu sagen. Weil da müsste man wissen, was ist das für Technologie, um dann sagen zu können, wie gut kann ich damit so Funkchips bauen. Vielleicht ist es auch so, dass der Prozessor, ja, der die ganze, alles rechnet, was notwendig ist, damit Sie das Video dann sehen oder dass aus Ihrer Sprache die Daten werden, die dann übertragen werden, dass man das in dieser neuen Technologie macht, den Funkteil, aber vielleicht noch in der Siliziumtechnologie belässt. Wäre eine Möglichkeit.
Gibt es weitere Fragen?
Bitte. Guten Abend. Eine Frage zu der Identifizierung. Bei dem normalen Internetanschluss gibt es eine MAC-Adresse und eine IP-Adresse. Mhm. Wie ist das bei dem Handy? Ist das ähnlich oder wie funktioniert das?
Das ist eine gute Frage, die Ihnen so auf die Schnelle nicht beantworten kann. Ich glaube nicht, dass ein Handy eine MAC-Adresse hat. Ja, das ist aber, glaube ich, was anderes. Also jedes Telefon hat eine eigene Nummer, die International Mobile Equipment Identity Nummer. Und jede SIM-Karte hat auch eine Nummer. Aber das ist, glaube ich, keine MAC-Adresse. Wie das sein wird, wenn wir da auf dieses Internet der Dinge gehen, ja, wann also der Kühlschrank und das Auto und das Windrad und der Fernseher eine Funkverbindung hat, ob dann jedes dieser Geräte eine MAC-Adresse hat oder so eine sozusagen diese IME. Ja, wenn Sie es können, gerne.
Bitte gern, aber mit Mikrofon, dann hören Sie alle.
Danke. MAC steht für Media Access Control und ist eine spezielle Eigenschaft des Ethernet, der Ethernet-Technologie. Sprich, wo auch immer Ethernet existiert, existiert zwangsmäßig auch eine MAC-Adresse. Im Mobilfunkbereich gibt es eine E-Mail. Das ist die MAC-Adresse sozusagen von Mobilfunktechnologien. Aber im Prinzip ist es das komplett gleiche, eine Hardware-Adresse. Im Ethernet, in einem WLAN oder Wi-Fi-Netzwerk zum Beispiel, hat jeder Teilnehmer eine MAC-Adresse. Genauso, wenn es mit RJ45-mäßigen Kabeln ihren Laptop anstecken, hat der ebenfalls dort eine MAC-Adresse, weil es alles Ethernet-Technologie ist. Also Ethernet gleich MAC, Mobilfunk gleich E-Mail.
Vielen Dank für die kompetente Antwort. Bitte in der... Genau, zuerst da hinten daher und dann...
Ja, grüß Gott, ich hätte noch eine Frage. Wäre es auch möglich, solche Funksensoren über Energy Harvesting zu versorgen? Mhm. Dass einfach die Sendeleistung verstärkt?
Ja.
Kann man vielleicht kurz erklären, was das heißt?
Ich verstehe es nämlich nicht. Ja. Da sind wir gleich wieder bei diesem Beispiel. Also der Begriff Energy Harvesting bedeutet, ein Gerät erntet, wenn man es wörtlich übersetzt, Energie aus der Umgebung. Ja, wie kann das funktionieren? Über eine Solarzelle zum Beispiel, das kann funktionieren über Bewegung. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob so das Produkt kaufbar ist, aber es hat jedenfalls Publikationen dazu gegeben, wenn sie laufen. Ja, da baut man Piezokristalle in den Schuh ein. Das sind also Elemente, wenn man die mechanisch belastet mit Zug bzw. Druck, dann erzeugen die eine Spannung, eine elektrische Spannung. Und daraus kann man Energie gewinnen. Ja, und diese Energie mit einer entsprechenden Elektronik kann man dann in einen Akku speichern und aus dem Akku bezieht dann der Funkchip seine Energie, um zu übertragen. Und das, was wir da auf diesem Motorenprüfstand haben, ist genauso eine Art von Energy Harvesting, in dem Fall aus dem Sonnenlicht oder aus dem Licht. Das ist im Moment die effizienteste Methode, Energie zu gewinnen. Ja, bei den meisten anderen Energy Harvesting Methoden sind die Energien sehr, sehr gering, die sie auf die Art und Weise bekommen können. Es sei denn, ja, im Stahlwerk zum Beispiel, dort hat man meistens Medien wie Druckluft zur Verfügung oder es ist sehr heiß, das kann man auch oft ausnutzen. Aber sonst ist es schwierig, da große Energiemengen zu gewinnen.
Kann man da nicht einfach vor der Sendestation einfach die Sendeleistung erhöhen? Es hat ja auch schon Experimente gegeben über WLAN, dass man geringe Strommengen über WLAN abgreifen kann.
Okay, das ist wieder eine andere Methode, Energie zu gewinnen, nämlich die Funkwellen, ja, die verfügbar sind, die transportieren nicht nur Information, sondern natürlich auch Energie. Und ja, stellen wir Antenne auf, ja, nehmen ein elektronisches Bauelement, eine Diode dazu und schon können wir da Spannung abgreifen und damit Energie gewinnen. Das Problem ist, auf die Art und Weise aus den Funkwellen Energie zu gewinnen, das ist sehr ineffizient oder besser gesagt, es produziert sehr wenig Energie, weil die Leistung, ja, wenn Sie sich ausrechnen, der nächste Sendemast ist, keine Ahnung, 100 Meter weg, die Energie, die wir hier noch gewinnen können, die ist viel zu gering, um damit selbst wieder funken zu können. Ja? Außer Sie sind in der Lage, das über Stunden und Tage zu machen und dann nur einmal ganz kurz zu senden und dann wieder über lange Zeit die Energie zu gewinnen.
Die Frage ist, es das Prinzip, wie in einem modernen Reisepass dieser Chip ausgelesen wird? Da kommt ja zuerst die Energie von außen sozusagen über irgendein Wechselfeld. Oder kann man das nicht vergleichen?
In gewisser Weise kann man es vergleichen. Okay.
Bitte in der ersten Reihe, die Dame. Und dann Sie.
Ja. Ich würde jetzt gerne zwei Sachen. Erstens, Übertragung, ja. Was im Gesundheitswesen zum Beispiel seit neuestem ist, beziehungsweise ich habe es jetzt seit 2 Jahren erlebt, und das ist die digitale Übertragung der Röntgenbilder. Mhm. So, was mich total ärgert, aus dem Grunde, weil man früher die Röntgenbilder nach Hause gekriegt hat, jetzt ist es zulasten im Grunde der Kunden, sag ich mal, die krank sind. Weil man muss dafür was bezahlen, um die sozusagen in die Hand zu bekommen. Also es ist sozusagen auch mit Chips etc. Irgendwo wird es gespeichert, gelagert. Also sage ich mal, ist für mich auch ähnlich Mobilfunk, jetzt nicht nur telefonieren, Video, Bilder übertragen, ja, was im Zeitalter, sage ich mal, eher, finde ich, negativ ist. Dann habe ich heute Morgen eine Sache in Ö1 gehört, was mich eigentlich auch erschrocken hat oder erschreckt hat. Ist so, das Beispiel war, ein Bauer repariert seinen Traktor vor 20, 25 Jahren. Heute darf er da gar nicht rein, beziehungsweise am Auto, am neuen Traktor, am Kühlschrank etc., weil überall Chips eingebaut sind und man gar nicht mehr rankommt an die Teile, weil alles elektronisch ist und alles gesteuert ist. Und was mich, das ist eigentlich das, worüber ich mich erschrocken habe oder ja erschreckt habe, dass jetzt ein Copyright auf diese Sachen sind. Also du darfst noch nicht mal dieses Auto öffnen, wenn du das kannst. Wenn da was kaputt ist, machst du dich strafbar. Und das ist für mich, also leben wir jetzt wirklich schon in solcher Gesellschaft und in solchem digitalen Zeitalter, dass man bestimmte Dinge, die einem gehören, die man gekauft hat, besitzt, ja, eigentlich gar nicht mehr besitzt, sondern wirklich alles sozusagen überwacht wird. So wie Sie zum Beispiel eben mit den Schuhen, das braucht man nicht Energie, das kann man ja sonst was reinmachen und in dem, dass man genau, wo du läufst. Das ist das Gleiche.
Ja. Ich versuche mit dem zweiten Teil anzufangen. Also, dass man in die Produkte, Auto oder Traktor oder dann nichts mehr reparieren kann. Das stimmt. Das erlebe ich auch, wobei im Moment bin ich dabei, unsere 15 Jahre alte Waschmaschine zu reparieren und dort geht's noch. Also ich würde das nicht notwendigerweise mit der Digitalisierung verknüpfen. Ja, die verstärkt das vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber ist nicht, dass sie Auto nicht mehr reparieren können. Im Vergleich zu früher, zumindest nicht mehr so einfach oder ohne Werkstatt eigentlich, die den Computer dazu hat und den Stecker und weiß, wo man einstecken muss. Das ist richtig und hat aber, glaube ich, wenn man sich jetzt auf die Mobilfunk, den Mobilfunk dazu nimmt, das sind zwei Dinge, die in dem Fall eher zufällig zusammentreffen. Das natürlich, wenn jetzt im Auto der Mobilfunk zusätzlich noch eingebaut ist, ja, dass das dann zusätzliche Möglichkeiten gibt, die man auch immer schlecht oder zum Guten oder zum Schlechten verwenden kann, das ist klar. Ja. Das ist sowieso eine Frage, also dieses Bild, wo immer man, in welche Geräte man immer einen Funkchip einbauen kann, ja, ob ich in meiner Zahnbürste einen Chip brauche, der mir sagt, ob ich lang genug geputzt habe und dann dem Zahnarzt, mit dem Zahnarzt gleich einen Termin ausmacht. Also da gibt es viele Dinge, wo ich mich frage, ob das sinnvoll ist. Ja, das ist eine Frage, wie wir dann mit dieser Technologie umgehen.
Darf ich dann noch ganz kurz was zwischen? Na, Sie haben heute Morgen sozusagen erklärt, dass ein Signal dann von diesem Kühlschrank, von dem, jetzt weg von dem Auto, sondern von dem Gegenstand ausgeht an die Firma und hallo hopp, da ist jemand dran. Und die Nummer ist, zack, das, was ja heute möglich ist, so wie Sie eben gesagt haben, man kann und übers Internet beziehungsweise über diese andere Nummer erkennen, wem das Handy etc. gehört. Also ich bin da nicht so firm, weil ich mich von diesen Sachen sehr distanziere. Ja. Aber dann zu sagen, so, und jetzt kommt jemand und sagt, so, Sie haben da unten, weiß ich, was aufgemacht, da, 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 und haben eine Straftat begangen, das ist es, ja, was mich so wirklich eigentlich heute Morgen so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, wo ich gedacht habe, das kann es nicht sein, dass heutzutage wirklich diese Chips im Grunde jetzt nicht nur zum Telefonieren und für den Mobilfunk, sondern wirklich, du wirst überwacht und es wird geguckt, was du im Grunde tust, ja.
Also das mit der Straftat ist mir nicht ganz klar, aber dass wir auf die Art und Weise...
Copyright, dieses Copyright. Jedes Auto, jeder Kühlschrank, jeder, das haben sie heute Morgen in Ö1 im Radio-Connect erklärt, wirklich, dass da ein Copyright ist und wenn jemand rangeht, ist es so wie, wenn man von einem Buch was kopiert, ist auch ein Copyright. Es ist strafbar.
Ja, wenn Sie es vom Chip auslesen, die Software.
Nein, sondern wenn Sie es öffnen, es ist nicht mehr zugänglich, ein Kühlschrank zum Reparieren.
Ja. Okay, vielleicht ein Detail können wir erklären. Ich meine, dass sozusagen diese Möglichkeiten mitunter praktisch sind oder ein Segen, mitunter aber auch einen neuen Umgang bedingen.
Das kann abstreiten. Auf diese Art und Weise, ja, dass wir, wenn wir es zulassen, total gläsern werden, das ist klar. Ja. Das ist, ja, würde ich sagen, wie bei jeder Technologie, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Also das ist sicher ein kritischer Punkt, wo das Verschlüsselungsthema von vorhin hineinkommt. Also ich habe mein GPS am Mobiltelefon nicht nur deswegen ausgeschaltet, weil es Strom braucht, in den meisten Fällen, ja, sondern auch, weil ich nicht unbedingt möchte, dass welche Apps auch immer nach Hause telefonieren und sagen, wo ich gerade bin. Aber wenn ich nicht glaube, dass das für viele Leute oder für viele Firmen irgendwo relevant ist, in der Summe der Daten ist es dann doch wieder relevant. Ja, aber ich denke doch, dass wir da zumindest ein gewisses Maß an Freiheit haben, wie wir mit dieser Technologie umgehen.
Bitte, der Herr der Zeit.
Das, was ich fragen möchte, was die Datenströme betrifft und das Wissen, da möchte ich bei der Dame anknüpfen, weil das passt gut zusammen. Für Automatisierung von Stahlwerksanlagen haben wir für fest verdrahtete Netze die Daten reduziert, indem wir nicht immer die Volldaten übertragen haben, sondern nur Datendifferenzen.
Ja.
Das war eine Reduktion auf 10% der Netzbelastung. Gibt es sowas auch in diesen Mobilfunknetzen? Beziehungsweise, meine Überlegung geht dahin, die Data Warehouses, Google, Microsoft, Amazon, die werden uns in Zukunft Artificial Intelligence on Chip oder on Stream verkaufen. Mit Musik machen sie es ja schon. Jetzt wäre meine Frage, ich kann doch das steigende Datenvolumen drastisch verringern, indem ich sage, mein Smartphone hat jetzt Artificial Intelligence on Demand. Was verstehe ich darunter? Ich kaufe um 5.000 Euro ein Smartphone und das 5.000 Euro Smartphone hat nicht nur sämtliche Videofilme, die es so gängig gibt, die neuesten, aktuell on-chip, nämlich auf reinem Speicher, lokal. Das wäre sozusagen eine Datenpille am Smartphone. Und übertragen bekomme ich nur Differenzen. Also wenn zum Beispiel Wikipedia-Datenbank sich etwas ändert, was neu dazukommt, kriege ich halt ein Update und dann habe ich die aktuellsten politischen Meinungsumfragen zum Beispiel aktualisiert. Das sind ein paar Ziffern, aber die Parteien, die ganzen Karten von der Welt und so weiter, die werden on-chip. Ja? Mhm. Weil was ich feststelle, wenn ich mir einen Fitness-Tracker anschaue, ist das wirklich verrückt. Ja? Der schickt meine Herzfrequenzdaten übers Netz an einen Garmin-Server und der Garmin-Server schickt dann Daten zurück. Das ist Absicht, ja, weil die Firmen wollen diese Daten, diese Gesundheitsdaten in großen Massen sammeln. Ja. Mhm. Wie gesagt, die Frage ist, ist sowas denkbar, dass man die Intelligenz in der Hardware verteilt und damit Daten massiv reduziert? Und die zweite Frage ist eine ethische. Wie viel wird das kosten? Ich bin sicher, das Very Intelligent Smartphone wird dann das Zehnfache kosten. Und die Leute, die Geld haben, werden sich das leisten.
Also zunächst einmal vielleicht eine technische Antwort auf das Thema die Datenmenge. Das, was jetzt schon passiert, und zwar ganz massiv, ist, dass man versucht, die Daten, die anfallen, massiv zu komprimieren. Ja, also wenn man spricht, dann für diejenigen von Ihnen, die ein bisschen an elektrotechnischen Background haben, wenn man das entsprechend abtastet mit 8 Kilohertz und quantisiert mit 8 Bit, dann hat man 64 Kilobit pro Sekunde, die man übertragen muss für verständliche Sprache. Tatsächlich von Ihrem Telefon wird deutlich unter 13 Kilobit, meistens nur so 6, 7 Kilobit übertragen, weil man rechnet entsprechend und kann auf die Art und Weise die Datenrate reduzieren, so dass trotzdem alles verständlich bleibt, weil das, was beim Sender gerechnet wird, wird im Empfänger zurückgerechnet. Die beiden wissen voneinander, die Algorithmen, also die wissen die gegenseitigen Algorithmen und damit kann man das machen. Und das passiert für Bilder und Video in einem wesentlich stärkeren Ausmaß. Also so ein HD-Film tatsächlich per Funk zu übertragen, wenn Sie das ohne diese sogenannte Quellcodierung machen würden, dann wird das selbst heute nicht funktionieren. Das heißt, die Datenmengen werden reduziert. Da, wo ich mir schwer tue, oder wo ich nicht glaube, dass es so einfach möglich ist, wenn Sie sagen, Sie haben also auf Ihrem Telefon in Zukunft so einen großen Speicher, dass zum Beispiel die 500 wichtigsten Filme für Sie, dass die am Telefon gespeichert sind, in einer entsprechenden Qualität, das wird dort nämlich Veränderungen zu übertragen, wäre immer ein ganz neuer Film und den können Sie dann gleich übertragen. Bei den Karten, ja, wenn Sie eine Karte haben auf Ihrem Navi, dann ist es, glaube ich, jetzt schon so, meines Wissens, dass dort nur Veränderungen übertragen werden. Naja, und die Tatsache, die Sie angesprochen haben mit den Gesundheitsdaten oder die Daten des Traktors oder des Kühlschranks oder so, ja, ich würde sagen, das ist eines der Themen unserer Zeit. Wie viel Daten sind wir bereit herzugeben? Von wie viel Daten wissen wir überhaupt, dass wir sie produzieren? Ja, wenn Sie ein neues Auto kaufen der Mittelklasse, wissen Sie, dass da ein Mobiltelefon drinnen steckt, das regelmäßig nach Hause telefoniert und der Hersteller Ihres Autos schauen kann, zu welcher Uhrzeit Sie wo waren und ob Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten haben oder nicht. Ich meine, das wird meines Wissens nicht verwendet, zumindest nicht von den deutschen Autobauern, weil dort die Datenschutzbeauftragten doch versuchen, drauf zu schauen. Aber grundsätzlich sind eine ganze Menge von Daten verfügbar. Das ist aber genauso, wenn Sie in den Supermarkt gehen und die Kundenkarte verwenden. Mit dem Mobilfunk explodiert natürlich die Zahl der Möglichkeiten, Daten zu gewinnen für die Firmen. Und ja, es ist eine Frage, wie viel wir zulassen. Und es ist auch eine Frage, wie viel wissen wir überhaupt, ja, was passiert. Wenn man nicht ein gewisses technisches Grundverständnis hat oder versucht, so ein bisschen dahinter zu schauen, ja, das bedeutet nicht, man muss genau wissen, wie das alles funktioniert, aber allein die Tatsache, wie Sie sagen, von Ihr Fitnessarmband, wenn das nach Hause telefoniert, was das bedeutet, ja, dass das nämlich zuerst zur Firma geht und dann wieder vielleicht zu Ihrem Arzt oder auf Ihren Rechner oder wie immer, und dass das nicht vom Armband direkt auf Ihren Rechner geht, wenn man das weiß, ja, dann ist man in der Lage, eine, wie soll ich sagen, informierte Entscheidung zu treffen und sagen, okay, das ist es mir wert oder es ist es mir nicht wert.
Bevor wir zur nächsten Frage aus dem Auditorium kommen, nur weil gerade kurz das Wort Kosten gefallen ist, ich habe den Eindruck, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, da gibt es einen Treiber, immer schnell größere Datenmengen in derselben Zeit umzusetzen, ja. Aber ein zweiter Treiber, wenn ich mir so ein Diagramm anschaue, muss es sein, das darf ja nichts kosten. Also wenn die Zahnbürste einen Chip hat und funkt, dann darf das nichts kosten. Es gibt Leute, die sind bereit, dass sie im Jahr 500 Euro für ein Mobiltelefon ausgeben, aber für sowas zahlt ja keiner was, oder?
Das ist durchaus ein Problem. Also heutzutage hat nahezu jeder von uns einen Flatrate-Tarif. Das heißt, wie viel Datenmenge Sie konsumieren, das ist zumindest bis zu einer gewissen Grenze, die meistens relativ großzügig ist, sozusagen kostet das immer dasselbe. Und das ist für die Netzbetreiber ein zunehmendes Problem geworden, ja, weil früher haben die Netzbetreiber die Tarife oder die Kosten kalkuliert, nach wie viel Daten werden übertragen. Ja, und wenn sie mehr Daten übertragen haben, haben sie mehr bezahlt. Wenn sie weniger Daten konsumiert haben, haben sie weniger gezahlt mit einer Flatrate, an die wir jetzt alle gewöhnt sind und die uns wieder sehr schwer abzugewöhnen sein wird. Haben aber die Netzbetreiber das Problem, die müssen nachrüsten. Ja, weil es hat damit begonnen, dass man froh war, dass man E-Mail am Handy schreiben konnte. Und jetzt ist es selbstverständlich, dass man ein Video schaut am Handy. Ja, und dann will man aber auch nicht Mitte des Monats plötzlich sagen, okay, jetzt kann ich aber die letzten zwei Wochen in dem Monat keine Videos schauen mehr. Da muss der Netzbetreiber mithalten, der muss seine Infrastruktur aufrüsten, der muss auf das neue 5G umrüsten. Das heißt, da muss irgendwie werden sich Veränderungen ergeben, wie auch immer. Ja, das ist wahrscheinlich eher Thema der Betriebswirte, wie man das vernünftig kalkuliert, so dass man da einen vernünftigen Spagat findet zwischen, ja, es darf nichts kosten. Ich meine, die Zahnbürste, da wird kein HD-Video übertragen. Das sind nur ganz geringe Mengen. Ja, oder ob sinnvoll oder nicht, wenn der Kühlschrank übertragt, die Milch ist aus. Das ist kein sind keine großen Mengen. Also dort geht es darum, der Chip soll nichts kosten und die Batterie soll lang halten. Die Menge der Daten, die übertragen werden, ist nicht so das Thema.
Ich glaube, da hinten haben wir eine Frage.
Ja, ich hätte nur eine Frage, und zwar zu der Sicherheit von GSM, wie Sie da zuerst gesagt haben. Machen Sie da rein den Datenverkehr oder den Sprachverkehr, der drüber rennt, auch? Weil meines Wissens ist es möglich, ich kaufe mir Netzzelle am Nachbar und die Handys können sie im Prinzip dann dort einwählen und ich kann aber trotzdem die Sprachtelefonie mitschreiben oder mitschneiden.
Wie einfach es wirklich ist, dazu bin ich nicht der Experte, aber es gibt Geräte, die so eine Basisstation so vorgaukeln. Genau. Ob das dann aber gleichzeitig bedeutet, dass diese alternative Basisstation, dass die auch in der Lage ist, das zu entschlüsseln, das muss ich gestehen, weiß ich nicht.
Gibt es weitere Fragen? 1, 2, 3, 1, 2, 3, fangen wir vorne an. Erste, die ich gesehen habe. 1, 2, 3.
Zur Thematik dieser Dame. Ich habe vor einiger Zeit einmal gehört, ohne zu wissen, ob das wirklich stimmt, dass BMW, wenn ich mich recht erinnere, wenn ein Auto in die Werkstätte kommt und das Mobiltelefon des Besitzers, auch über Bluetooth oder was immer, damit gekoppelt ist, sogar die Fotos, die der auf seinem Handy gespeichert hat, absaugt. Da fragt man sich ja, wozu eigentlich? Das kann für BMW doch überhaupt nicht interessant sein, welche Fotos der gemacht haben. Wird aber anscheinend trotzdem gemacht. Die technische Möglichkeit ist vorhanden. Es ist dort eine Frage der Moral oder was immer. Warum macht man es eigentlich? Für mich völlig unverständlich.
Ich glaube, für uns auch. Ja. Also, dass es technisch möglich ist, kann ich mir vorstellen. Ingenieurinnen und Ingenieure neigen dazu, ist vielleicht ein bisschen generalisiert, ja, aber wenn es technisch möglich ist, es auch zu tun. Ob das sinnvoll ist oder jetzt aus Firmensicht einen Mehrwert bringt, weiß ich nicht. Also kann ich mir, also mit einer guten Absicht dahinter kann ich mir es nicht vorstellen. Mit einer schlechten Absicht kann ich mir es, ich meine, ja, auch nicht.
Hier haben wir noch eine Frage, bitte.
Wie löst man das Problem der lückenlosen, flächenmäßig lückenlosen Funkversorgung? Was ist, wenn ich mit einem autonomen Auto in ein Funkloch komme?
Das ist eine gute Frage. Also eine lückenlose Funkabdeckung werden wir, glaube ich, auch in Mitteleuropa nicht erreichen. Ich meine, Österreich ist da ein besonders gutes oder schlechtes, wie man sieht, Beispiel mit den Alpen. Ja, dort wäre es wirtschaftlich nicht sinnvoll, wirklich überall lückenlose Abdeckung zu haben. Und vielleicht auch in Gebieten, wo man mit so einem autonomen Auto tatsächlich auch hinfahren möchte. So. Für das autonome Fahren muss man vorsehen, dass das Auto tatsächlich in der Lage ist, auch ohne Funkverbindung autonom zu agieren. Ja, oder im Zweifelsfall dann einfach stehen zu bleiben und sagen, hier kann ich nicht weiterfahren, hier muss ein Fahrer fahren. Ja? Also solche Mechanismen, nehme ich an, wird es geben müssen.
Eine zweite Frage, ja, hier, ja, gegenüber, ja. Genau. Ja.
Eine Frage noch zum Datenkomprimieren, wir haben gehört, wenn jetzt beim Sender die Daten komprimiert werden,
ja,
dann können Sie beim Empfänger wieder
dekomprimieren, ja,
und wieder, weil das verstehe ich ganz, weil beim Datenkomprimieren wird wieder der Informationsgehalt gesenkt, dann kann ich dann wieder erhöhen, mit welchen Mechanismus auch immer. Kann ich die hohen Frequenzen wegschneiden, dann kann ich es nur verstehen, aber ich kann nicht wieder die Informationen, die ich vorher weggeschnitten habe, kann ich nicht mehr dazugeben.
Ist eine gute Frage. Ja. Also es gibt, um das zu erklären, so diese Datenkompression, da gibt es zwei Arten. Das eine ist die verlustlose und das andere ist die verlustbehaftete Datenkompression. Wenn Sie verlustlos komprimieren, bedeutet es tatsächlich, Sie dann nur alles, was redundant ist, wegschmeißen und die komplette Information bleibt erhalten. Also wenn Sie alle meine Ös aus meinem Vortrag herausschneiden, dann können Sie den komprimieren, ohne Informationsverlust. Um bei dem Beispiel Sprache zu bleiben, wenn Sie beim Telefon die hohen Frequenzen wegschneiden, ja, das ist Verlust, also Datenkompression mit Verlust, da schneiden Sie was weg, das können Sie nicht mehr rekonstruieren, das ist völlig klar. Und üblicherweise, zumindest wenn es um Daten geht, die Sprache, Bilder oder Video betreffen, also die menschlichen Sinne, dann kann man verlustbehaftete Kompression, zum Beispiel bei MP3, bei Musik, so machen. Einfaches Beispiel, wenn das Orchester mit Pauken und Trompeten volle Lautstärke spielt und jemand im Publikum hustet, dann wird das außer den unmittelbaren Nachbarn niemand hören, weil die Musik so laut ist und das menschliche Ohr nicht in der Lage ist, das leise Husten zu hören. Ja, wenn die Piccolo-Flöte ein Solo spielt, dann wird man das Husten hören. Und nach diesem Prinzip arbeitet zumindest die Bild- und Tonkodierung, sodass man dann sehr wohl verlustbehaftet komprimiert. Ja, man schneidet tatsächlich was weg, man versucht es aber so wegzuschneiden, dass man das als Mensch nicht mehr wahrnimmt.
Da gibt es dann natürlich die Grenzen, gerade bei Audio, wenn jemand trainiert ist und wirklich gut hört, dass man dann ab einer gewissen Grenze das tatsächlich hört, wo andere Leute das noch überhaupt nicht hören. Ja, aber da gibt es sozusagen diese Grenze zwischen verlustbehaftet und verlustlos. Wenn Sie natürlich Daten komprimieren, also Finanzdaten oder Buch oder so, da können Sie nicht verlustbehaftet komprimieren, weil sonst ist was weg. Also wenn das Vorzeichen bei Ihrem Kontostand fehlt, wäre das nicht gut.
Manchmal positiv, manchmal nicht. Wenn die 10 mal ein 0 hat oder eine 1, kann das ja wohl statt die 10
Nullen übertragen. Jetzt haben wir 10 mal ein 0, ja. Einmal eine 1. Und schon habe ich kompliziert. Ja, das ist völlig richtig, aber. Ja, aber das ist dann tatsächlich, also im Fachjargon nennt man das dann eben verlustlose Komprimierung, weil der Informationsgehalt tatsächlich erhalten bleibt. Ja. Ist das soweit?
Gibt es noch Fragen? Gibt es eine Frage? Ja. Moment, vielleicht. Mikrofon, bitte. Also ich bin immer noch verliebt. Moment.
So. Und zwar, der Begriff Kommunikation, der ja verschiedentlich da auf dem Bildschirm zu sehen war, ist ja so komplex, dass er ja einmal einen technischen Bereich hat, er hat aber auch natürlich auch einen juristischen Bereich, und das wäre Ihre Fragestellung gewesen, und die kann ein Techniker, ein Physiker nicht beantworten.
Richtig, das stimmt.
Man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, er hat der Begriff Kommunikation hat einen philosophischen Bereich, hat der Habermas hat darüber gearbeitet, oder auch einen religiösen Bereich. Und da ist natürlich ein Physiker dann total überfordert.
Es ist nicht mein Fachgebiet zumindest.
Ja. Dass man aber Nachrichtentechnik auch doch sehr breit und vielleicht unkonventionell verstehen kann, habe ich erkannt, wie ich die Homepage für Institut studiert habe. Und wir haben im Vorbereitungsgespräch kurz das angesprochen, und zwar ein Forschungsthema unter vielen an Ihrem Institut ist ja die Kommunikation auf, ich sage es, molekularer Ebene, ja, also abseits dieser klassischen elektromagnetischen Wellen, die Sie dann ausbreiten. Vielleicht können Sie da nur kurz in wenigen Sätzen skizzieren, worum es da geht. Ich finde das eine recht spannende Sache.
Also in der Nachrichtentechnik gibt es ein relativ junges Forschungsgebiet, so 3 Jahre ungefähr, 3-4 Jahre. Das ein bisschen einen Science-Fiction-Touch hat, weil eine Vision ist, dass es zum Beispiel im menschlichen Körper Nanomaschinen gibt, wobei man dazu sagen muss, dass noch niemand weiß, wie so eine Nanomaschine tatsächlich ausschaut und funktionieren könnte, woraus sie gebaut ist. Aber die Idee wäre, dass man auf die Art und Weise zum Beispiel Medikamente genau dorthin liefert, wo sie gebraucht werden, dass man den Tumor genau dort bekämpft, wo er tatsächlich ist. Und nachdem diese Nanomaschinen, wie gesagt, wir als Nachrichtentechniker wissen nicht, was die genau sein könnten. Dazu brauchen wir Biologen oder Biophysiker. Und der wesentliche Punkt ist, dass die aber sehr klein sind. Das heißt, die können nur ganz geringe Menge an Medikamente zum Beispiel transportieren. Das heißt, man braucht viele von diesen Maschinen. Und die müssen, wenn sie was gemeinsam tun wollen, müssen miteinander kommunizieren. Und die können aber natürlich nicht kommunizieren mit Ultraschall, die können nicht mit elektromagnetischen Wellen kommunizieren, weil die zu klein sind, um da irgendwie sowas wie ein Mobiltelefon, und selbst wenn es ein extrem miniaturisiertes wäre, zu bauen. Und jetzt ist zum Beispiel die Idee, dass die dadurch kommunizieren, dass sie Moleküle freisetzen. Ja, Molekül A sagt, das Bit ist 0, Molekül B sagt, das Bit ist 1. Aber wie gesagt, das ist Forschung, wo wir vielleicht in 15 Jahren wissen, ob das jemals technisch realisierbar ist. Wohingegen, worüber wir heute gesprochen haben, ja, da hat man von der ersten Idee in der Wissenschaft bis zum Produkt unter Umständen einen Zyklus von weniger als 10 Jahren.
Danke.
Wo war noch eine Frage?
Ja, ich habe jetzt nicht so raffinierte Fragen. Ich wollte nur fragen,
die Radarsysteme in der Zukunft, was können, was machen die? Und die zweite Frage, der Chirurg, der auf Distanz operiert, was operiert denn der dann? Ein 3D-Bild oder was operiert der, was dann auf die operierende Maschine übertragen wird? Ja.
Also zum Radar, die Radarsysteme, das was Radarsysteme heutzutage im Auto schon können, ist Abstand messen und die Geschwindigkeit des zum Vordermann. Also zu erkennen, nicht nur zu erkennen, vor mir ist ein Auto im Abstand von 200 Meter, sondern auch zu erkennen, ich fahre viel schneller als das Auto vor mir und deswegen ist es notwendig, in so und so vielen Sekunden oder Millisekunden eine Bremsung einzuleiten, sonst habe ich ein Problem. Das muss aber richtungsaufgelöst passieren, weil es ist wichtig zu erkennen, ob das Auto, das langsamer fährt, vor mir, ob das tatsächlich auf meiner Spur ist oder ob das auf der Spur daneben ist. Ja, das heißt, das Radar muss winkelaufgelöst schauen. Das muss sagen, in die Richtung passt's, in die Richtung habe ich ein Auto und so weiter. Da ist die Leitplanke und dort ist der Gegenverkehr. Idealerweise erzeugt das Radar ein Bild. Oder so ähnlich wie ein Bild. Das hat natürlich nicht so gute Auflösung wie eine Kamera. Nur die Kamera hat zum Beispiel das Problem in der Nacht oder bei Nebel. Und dort hat das Radar kein System. Das heißt, kein Problem. Das heißt, zukünftige Autos werden wohl solche Systeme kombinieren. Ja, wenn die optischen Verhältnisse gut sind, nimmt man die Kamera und ergänzt es durchs Radar dann, wenn es finster ist oder im Nebel. Und das zum Thema Chirurg. Das, was da notwendig ist, die Maschine, die der Chirurg tatsächlich vor sich hat, ja, die muss das wiedergeben, was der Roboter im tatsächlichen Menschen, der operiert wird, spürt. Ja, das heißt, es muss ein Feedback geben, wenn, ich bin kein Chirurg, aber meine bescheidene Vorstellung, wenn man da mit dem Skalpell hineinschneidet, dann merkt man irgendwie, ob das leicht geht oder nicht leicht geht. Und wenn man auf den Knochen kommt, dann ist das ein anderes Gefühl, als wie wenn man ins Fettgewebe schneidet. Und das muss sozusagen zurücktransportiert werden zum Chirurgen, damit der genau merkt, wo er denn ist. Und gleichzeitig muss natürlich auch das Bild übertragen werden, klarerweise. Ja, also das ist...
Die Haptik, wie kann man die...
Ja, Sie können zum Beispiel, wenn dieser Roboter das Skalpell hält, dann sind da Sensoren drinnen, die den Widerstand so beim Hineinschneiden messen und das zurücktransportieren zum Chirurgen. Das ist nicht nur in diesem Zusammenhang interessantes Thema, das ist genauso, wenn ein Chirurg übt, ja, und das an einem künstlichen Körper übt, dann muss man den künstlichen Körper so zu realisieren, dass der den Mensch möglichst realistisch in dieser Hinsicht wiedergibt.
Bitte Mikrofon.
Inwiefern können internetfähige Fernseher zur Überwachung verwendet werden, absichtlich oder unabsichtlich?
Ohne da die Technik, ohne die Technik im Detail zu kennen, ich glaube, dass das problemlos möglich ist. Ja, also zwar jetzt nicht am Beispiel des Fernsehers, aber ich habe viele Kollegen in der Informatik, bei denen ist standardmäßig die Kamera am Handy vorne und hinten und die Kamera am Notebook abgeklebt. Wie weit das Paranoia ist und wie weit das Realität ist, tue ich mir ein bisschen schwer, wirklich objektiv einzuschätzen, weil ich nicht der große Experte bin, aber ich halte es für durchaus möglich. Wie viele Leute das dann tatsächlich in böser Absicht tun, ja, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ja, ich bin mir sehr sicher. Ich habe gerne eine Frage vor der Kamera und vom Mikrofon. Ja.
Relativ einfach. So, eine letzte Frage haben wir da in der zweiten Reihe noch. Bitte.
Also keine wirkliche Frage, aber ich möchte noch was hinzufügen zu meinem werten Kollegen, dass selbst die diejenigen, die ganz oben an der Spitze sind, selbst extrem paranoid wirken. Da gab es ein Foto, wo Mark Zuckerberg seine Webcam zugepickt hat, damit ihn keiner ausspionieren kann.
Ja. Okay, dann habe ich zum Schluss noch ganz eine profane Frage. Also angenommen, eine Firma würde Ihnen vorschlagen, einen Lichtwellenleiter oder irgendeine Kupferleitung in Ihr Haus zu legen für besseres Internet. Würden Sie sagen, braucht man nicht, das ist alles Schnee von gestern, wir machen alles mobil, auch zu Hause? Ich stehe nämlich gerade vor der Frage.
Deswegen. Ja. Also ich würde schon eher zu Kupfer oder vielleicht noch besser Lichtwellenleiter raten, weil dort die Datenmenge einfach, gerade beim Lichtwellenleiter, die Datenmengen, die Sie dort transportieren können, das ist per Funk einfach ein unvergleichlich höherer Aufwand. Mhm. Ja. Es kommt ein bisschen darauf an, ich würde es im Moment eher ablehnen, weil meine Kinder sitzen genug vor dem Computer und wenn das Internet dann noch schneller geht, dann ist es vielleicht nicht optimal. Ich weiß nicht, wenn ich viel von zu Hause arbeiten würde und da ständig Videos hochladen würde zum Beispiel, ja, dann würde man Lichtwellenleiter unbedingt überlegen. Also alles per Funk zu machen, so, nur weil es vielleicht einfacher und bequemer ist, würde ich nicht überall vorschlagen. Also auch 5G, vielleicht, das sollte man nur dazu sagen, also zumindest ab 3G bedeuten diese Standards nicht nur das Funksystem an sich, sondern sie müssen die Basisstationen miteinander vernetzen und vieles von dem passiert per Lichtwellenleiter und das muss man auch alles standardisieren. Also das ist ein großes Netzwerk und da ist nur ein Teil davon Funk. Und idealerweise so kombinieren Sie das alles in einer Art und Weise, so dass es für Sie als Benutzer dann möglichst transparent und gleichzeitig möglichst möglichst gut nutzbar ist. Ja, ich habe mein Notebook in der Arbeit, stecke es in die Dockingstation und dann gehe ich davon aus oder dann mache ich mir keine Gedanken drüber, ob das jetzt per WLAN funktioniert, das ist der Internetzugang, oder per Kabel. Sinnvoll ist es natürlich, das per Kabel zu machen, weil dann habe ich sozusagen mein Kabel direkt oder meine Datenverbindung direkt zum Notebook. Wenn ich das per Funk mache, die Funkverbindung teile ich mir immer mit anderen. Das kann manchmal problemlos sein, das kann manchmal ein Problem sein. Wenn wir alle hier herinnen auf das WLAN, das vielleicht da herinnen ist, gleichzeitig zugreifen würde, würde nichts mehr gehen. Ja, wenn ich mein Netzwerkkabel bei meinem Notebook einstecken kann, dann geht's unabhängig von den anderen.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Ausführungen, auch für die interessanten Fragen beim Publikum. Möchte noch hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler Salon. Nächste Woche Montag, 27. März, unter dem Thema Prothesen, Figuren einer ledierten Moderne sind zu Gast die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser und Treli Robnik vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft aus Wien. Eine Woche später, am 3. April, der Anatomiesaal der Zukunft Cinematic Rendering, eine gemeinsame Veranstaltung mit Ars Electronica und dem Kepler Salon. Sie finden weitere Informationen über das Programm des Kepler Salons im Newsletter, für den Sie sich anmelden können und im postalischen Quartalsprogramm, das dort hinten auch aufliegt. Der Salon hat noch bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt natürlich noch Bewirtung, also vielleicht bleiben Sie noch. Ich glaube, Professor Springer wird auch noch bleiben. Steht vielleicht für die eine oder andere Frage zur Verfügung. Und ansonsten vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, Herr Professor, für die Ausführungen und einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Danke.